Ja, ich grüße Sie. Wunderschönen guten Tag. Wir möchten in dieser Vorlesung partielle Differentialgleichungen lösen, mit dem Computer lösen. Und wir haben festgestellt, dass wir vorher schon erstmal theoretische Probleme zu lösen haben. Wir sind nämlich unzufrieden mit unserem Ableitungsbegriff. Wir würden gerne in der Welt sprunghafte Koeffizienten behandeln. Und das können wir nicht mit dem klassischen Ableitungsbegriff. Schon wenn wir einen ganz einfachen eindimensionalen Stab haben aus zwei Materialien, die wir zusammengefügt haben, dann klappt das mit unserer Differentialgleichungsmodellierung, klappt hinten und vorne nicht mehr, weil sich der Begriff der klassischen Ableitung einfach mit diesem Sprung beißt und das, was da physikalisch als richtige Lösung rauskommt, was man im Experiment nachvollziehen könnte, das passt nicht mehr zu unserem mathematischen Lösungsbegriff. Also hat die Welt recht und wir müssen an unserem mathematischen Lösungsbegriff etwas ändern. Und was wir geändert haben, war ähnlich, wie wir das bei den komplexen Zahlen gemacht haben. Wir haben einen Raum von erweiterten Funktionen, von generalisierten Funktionen eingeführt, die sogenannten Raum der Distribution. Da sind die Funktionen drin eingebettet. Also die Distributionen waren gerade stetige, lineare, funktionale, klein f, von einem Raum der Testfunktion, c unendlich mit kompaktem Träger, nach r, linear und stetig. Bezüglich einer gewissen Topologie hatten wir eingeführt, wann die Dinger stetig sind. Und haben dann in diesen linearen Funktionalen haben wir die klassischen Funktionen wiedergefunden, indem wir gesagt haben, wenn wir eine klassische Funktion haben, dann können wir die zusammen mit einem Testfunktion ins Integral schreiben und haben auf die Art und Weise, dann kommt eine Zahl raus, das heißt, auf die Art und Weise definiert uns jede klassische Funktion auch eine Distribution. Also wenn Sie irgendein f haben in L1 log, dann wird f eine Distribution in dem Sinne, dass Sie ein Phi abbilden können auf das Integral f mal Phi über Omega. Haben die beiden Dinger miteinander identifiziert und haben nachgewiesen, dass diese Identifizierung tatsächlich Sinn macht. Und die macht ja erstmal dadurch Sinn, dass wir gesehen haben, wenn wir hier zwei verschiedene Funktionen einsetzen, dann kriegen wir auch zwei verschiedene Distributionen raus. Das heißt, die Mengenstruktur bleibt erstmal erhalten. Das ist eine injektive Abbildung vom Raum der Funktionen in den Raum der Distribution. Und wenn wir eine injektive Abbildung haben von einer Menge in die andere Menge, dann können wir die eine Menge mit einer Teilmenge der anderen Menge identifizieren. Und so wie Sie gesagt haben, im ersten Semester, dass die reellen Zahlen eine Teilmenge der komplexen Zahlen sind, so sagen wir ab jetzt, dass die Funktionen eine Teilmenge der Distributionen sind. Jetzt möchten wir mit den Distributionen ganz viele Dinge machen, die wir mit den Funktionen vorher gemacht haben. Wir möchten die Dinger zum Beispiel addieren und skalare Vielfache bilden. Haben wir gesehen, können wir mit Distributionen so definieren, dass genau dasselbe rauskommt. Also wenn wir f plus g als Funktion addieren, käme entsprechend bei dem Integral f plus g mal phi raus. Wäre also dasselbe wie f phi plus g phi. Das heißt, die kanonische Wahl, um für Distributionen eine Summe zu definieren, wäre zu sagen, die Distribution f plus g soll gerade die Distribution sein, phi wird abgebildet auf f angewendet, auf phi plus g angewendet, auf phi. Auf die Art und Weise ist diese injektive Abbildung von L1 log in die Distribution ist auch noch eine lineare Abbildung geworden. Das heißt, es ist egal, ob Sie Funktionen erst addieren und danach als Distribution ansehen oder erst als Distribution ansehen und dann addieren. Wir wollen aber noch mehr mit denen machen. Insbesondere wollen wir die Dinger ja ableiten. Und wie würde das aussehen mit einer Ableitung? Angenommen, Sie haben eine Funktion f, die Ableitung besitzt. Sagen wir c unendlich auf Omega. Und Sie würden das Ding, dann wäre die Ableitung davon, d Alpha f, die wäre dann ja auch in c unendlich Omega. Und insbesondere wäre diese Ableitung wäre auch eine Distribution. Was würde die Distribution, das d Alpha f als Distribution machen? Nun, als Distribution würde d Alpha f angewendet auf eine Testfunktion, das wäre das Integral d Alpha f phi dx über Omega. Und jetzt könnte man sich überlegen, gibt es irgendwas, was ich mit der Distribution f machen kann, sodass dasselbe dabei rauskommt. Also wenn ich das f jetzt gegeben habe, nicht als c unendlich Funktion, sondern als Distribution, wie könnte ich dann dafür eine Ableitung so definieren, dass auch dieser Ausdruck hier rauskommt? Und da gibt es einen einfachen Trick und der ist partielle Integration. Wir haben hier Ableitungen von f mal dem Phi. Die Ableitung von f können wir rüberziehen auf das Phi und die Randterme, die dabei vorkommen, können uns egal sein, weil das Phi sowieso vom Rand schon verschwunden ist. Das heißt, wir können jede Ableitung, die auf dem f drauf ist, rüberziehen als Ableitung auf das Phi. Und mit jeder Ableitung, die wir rübergezogen haben, gibt es ein mal minus 1. Das heißt, diese Geschichte hier ist einfach minus 1 hoch so viele Ableitungen, wie wir gebildet haben, mal das Integral f mal d Alpha phi mit partieller Integration. Ja, und wenn wir das haben, dann ist das, was hier steht, das können wir wieder als Anwendung einer Distribution interpretieren, weil das, was hier steht, wäre ja gerade die Distribution f minus 1 hoch Alpha mal die Distribution f angewendet auf d Alpha Phi. Und d Alpha Phi ist offensichtlich auch eine Testfunktion, denn wenn Sie was haben, was c unendlich ist mit kompakten Träger, leiten es ab, bleibt c unendlich und der kompakte Träger bleibt ebenfalls erhalten. Die Ableitung hat ja eher einen noch kleineren Träger als die ursprüngliche Funktion. Das heißt aber, diese Geschichte hier, ganz links bis ganz rechts, ist eine Identität, die gilt für hinreichend oft inferenzierbare Funktionen. Und es liegt nahe, diese Identität zu benutzen als Definition für die Distribution, wo es das d-Alpha f vielleicht gar nicht gibt als klassische Funktion. Denn die ganz linke Seite und die ganz rechte Seite, die machen ja auch Sinn für Distribution. Also die ganz rechte Seite macht Sinn auch für eine Distribution. Wenn Sie eine Distribution f haben, können Sie sich auch immer die Distribution angucken. Phi wird abgebildet auf diesen Ausdruck hier. Wenn das f eine klassische Ableitung hat, ist das gerade die Distribution, die zur klassischen Ableitung gehört. Hat das Ding keine klassische Ableitung, ist Phi abgebildet auf diesen Ausdruck hier immer noch eine Distribution. Das heißt, auf die Art und Weise hat jede Distribution eine Ableitung, die mindestens auch eine Distribution ist. Wenn es eine klassische Ableitung gibt, kommt gerade die klassische Ableitung als Distribution drauf. Und deswegen die Fortsetzung von letzter Woche, Definition und Satz 2.10. A war die Definition der Summe und skalarer Vielfache von Distributionen. Teil B, angenommen, wir haben eine Distribution f in d'Omega, dann definieren wir die partielle Ableitung d-Alpha f, Alpha ein Multiindex, in d'Omega für jedes Alpha Multiindex mit Einträgen natürliche Zahlen inklusive 0, n Stück. Unser f, unser Omega war ja immer eine n-dimensionale Menge, das heißt, das f hängt von n Variablen ab. Wenn es eine Funktion wäre, dann könnte man entsprechend nach diesen n Variablen ableiten, beziehungsweise die Testfunktion können wir nach diesen n Variablen ableiten und das Alpha sagt uns, wie oft wir nach jeweils dieser einer Komponente ableiten sollen. Das definieren wir durch diese Motivation hier. Das heißt, wir definieren uns d Alpha f. Als Distribution muss es ein Ding werden, was von d Omega nach r gibt. Also wir müssen sagen, was macht d Alpha f mit einer Testfunktion? D Alpha f mit einer Testfunktion phi soll machen, das, was rauskommt, wenn wir hier minus 1 hoch Betrag Alpha f, d Alpha phi bilden. Müssten wir uns überlegen, ist das wirklich eine Distribution, die da rauskommt? Also kann man das denn wirklich, also ist diese rechte Seite erstmal wohl definiert? Das ist sie offensichtlich. Wenn ich eine Testfunktion habe, ist die Alpha Phi wieder eine Testfunktion. Die kann ich einsetzen in f, kann das mal minus 1 hoch Alpha nehmen. Das heißt, dieses d Alpha f, was ich hier definiert habe, ordnet jedem Phi eine Zahl zu. Geht vom Raum der Testfunktion in den Raum der Zahlen. Es ist auch offensichtlich linear. Wenn Sie hier ein Phi 1 plus Phi 2 einsetzen, haben Sie hier die Alpha Phi 1 plus Phi 2. Ableiten ist linear, können Sie auseinanderziehen. Die Distribution f ist linear, können Sie auseinanderziehen. Also vertauscht mit Summen. Skalare Vielfache ganz genauso. Fehlt noch, ist es stetig? Das heißt, die Frage, wenn Sie eine Folge einsetzen, Phi Ks, und die Phi Ks konvergieren im Testfunktionssinne gegen ein Phi, konvergiert dann auch d Alpha f, Phi K gegen d Alpha f, Phi. Brauchen wir auch noch dafür, dass es stetig ist. So gucken wir uns das hier wieder an, wenn Sie hier eine Folge Phi K haben. Naja, was macht dann d Alpha Phi K? Phi K gegen Phi im Testfunktionenraum-Sinne heißt, alle Ableitungen konvergieren gleichmäßig und es gibt einen gemeinsamen Träger, wo alles drin liegt. Und das gilt für d Alpha Phi natürlich dann genauso, weil wenn alle Ableitungen gleichmäßig konvergieren, dann konvergieren auch alle Ableitungen von d Alpha Phi, die sind ja in den ursprünglichen Ableitungen dabei, konvergieren gleichmäßig. Und der Träger von diesen also der gemeinsame Träger der ganzen Phi Ks, den können Sie natürlich auch nehmen als gemeinsamen Träger von den d Alpha Phi Ks, denn die d Alpha Phis haben ja einen kleineren Träger und einen höchstens genauso großen Träger wie das Phi. Durch Ableiten wird der Träger nur kleiner. Das heißt, wenn Phi K konvergiert im Testfunktionenraum-Sinne, dann konvergiert auch d Alpha Phi K im Testfunktionenraum-Sinne. Das ist eine Konvergenz, die ist so schön, dass die einfach mit Ableitungen vertauscht. Wenn die Folge konvergiert, konvergieren auch alle Ableitungen. Einfach dadurch, dass wir die Definition der Konvergenz so schön gemacht haben. Das heißt, d Alpha Phi K konvergiert, f ist aber stetig, also f d Alpha Phi K konvergiert gegen f d Alpha Phi. Und damit konvergiert d Alpha F Phi K gegen d Alpha F Phi K Phi. Das heißt, was wir hier definiert haben, ist tatsächlich eine Distribution. Und mit partieller Integration gilt, wenn was klassisch ableitbar ist, dann ist es auch hier ableitbar. Und das entspricht dem, wenn Sie die Wurzel auf den komplexen Zahlen definieren, das müssten Sie nicht, weil Sie die Multiplikation haben, darüber die Wurzel definiert ist, aber wenn Sie sich vorstellen, Sie würden die Wurzel auf den komplexen Zahlen definieren, dann ist das etwas, was auf den reellen Zahlen dasselbe ergibt wie in den komplexen Zahlen. Also sollte die reelle Zahl tatsächlich eine reelle Wurzel haben, dann ist es einfach dieselbe, wie wenn Sie die Wurzel in den komplexen Zahlen gebildet haben. Nur können Sie in den komplexen Zahlen von jeder Zahl eine Wurzel ziehen, während Sie an der Stelle, also während Sie bei den reellen Zahlen nicht von jeder Zahl eine Wurzel ziehen können. Und genau dasselbe haben wir jetzt hier erreicht. Wir können jede Distribution ableiten und was rauskommt, ist wieder eine Distribution. War das Ding eine reguläre Distribution, also gehörte das Ding zu einer richtigen Funktion und hatte diese richtige Funktion eine klassische Ableitung, dann ist das, was da rauskommt, die distributionelle Ableitung, auch die klassische Ableitung. Aber das Schöne ist, die gibt es eben immer. Und wir werden, weiß ich nicht, wahrscheinlich in dem übernächsten, also gleich kommt, glaube ich, noch eine Bemerkung und dann kommt direkt das Beispiel, was ist denn jetzt die Sprungfunktion abgeleitet? Die Sprungfunktion gibt uns eine Distribution, also er schreit danach, dass wir das Ding ja jetzt auch endlich ableiten können mit dieser Definition. Bevor wir das machen, noch eine Sache. Wir möchten die Dinger natürlich auch sehr gerne multiplizieren. Und multiplizieren ist so ein Problem bei Distributionen. Sie wissen, bei den komplexen Zahlen, da geht ganz vieles, was in R geht, aber Sie können nicht alles rüber retten. Zum Beispiel die Anordnung in R, die kriegen Sie nicht vernünftig rüber gerettet nach C. Bei den Distributionen ist es die Multiplikation, die uns Probleme macht, sie rüberzuziehen. Wir können nicht einfach für zwei Distributionen das Produkt definieren oder wir haben noch keine vernünftige Möglichkeit gefunden, das zu machen. Was aber geht, ich schreibe es Ihnen nicht hin, aber das kriegen Sie in Gedanken, können Sie sich das überlegen, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten das f und multiplizieren es mit einer c-unendlich-Funktion, dann können Sie hier in dem Integral die c-unendlich-Funktion mit dem phi verrechnen, hätten c-unendlich-Funktion mal Testfunktion, gibt wieder eine Testfunktion. Das heißt, eine c-unendlich-Funktion, die an dem f dran steht, die könnten Sie rüberziehen auf die Testfunktion. Wenn es keine c-unendlich-Funktion ist, gibt das Produkt aus der Testfunktion mit dem Ding keine Testfunktion mehr. Aber für Testfunktionen klappt das so einfach. Also für f, also für c-unendlich-Funktionen klappt das so einfach. Also für f in d' Omega und psi in c-unendlich Omega definieren wir f mal psi und genauso psi mal f als diejenige Distribution, die rauskommt. Dadurch, dass wir sagen, Psi mal F ist eine Distribution, also wir müssen sagen, was passiert, wenn wir ein Phi einsetzen, was kommt da raus? Also hier muss jetzt eine Zahl stehen und dieselbe Zahl definieren wir auch für Psi, für F mal Psi, Komma Phi. Es soll nämlich rauskommen, das, was rauskommt, wenn wir in das F einsetzen, Psi mal Phi. Und auch hier müssten wir wieder nachrechnen, dass das tatsächlich eine Distribution gibt. Also wir müssen nachrechnen, dass es wohl definiert ist. Wenn wir ein Phi einsetzen, dass da eine Zahl rauskommt, also dass uns dieses Ding hier und dieses Ding hier jeweils Abbildungen liefern von den Testfunktionen in die reellen Zahlen. Das tun die offensichtlich. Wenn wir eine Testfunktion haben, C0 unendlich, dann ist die multipliziert mit einer C-unendlich-Funktion immer noch eine C-unendlich-Funktion. Kompakter Träger heißt, also Träger vom Produkt ist weniger als Träger der Komponenten. Also der Träger von Phi ist auch ein Träger von, ist mehr als der Träger von Psi mal Phi. Das heißt, dieses Ding hier ist eine Testfunktion, können wir einsetzen, in F kommt eine Zahl raus. Also es geht schon mal von der richtigen Menge in die richtige Menge. Linearität sehen Sie wieder sofort, Phi 1 plus Phi 2 eingesetzt, können Sie aus dem Produkt rausziehen, aus der Distribution rausziehen, skalare Vielfache geht durch. Stetigkeit, dafür müssten wir zeigen, wenn Phi k gegen Phi geht, dann konvergiert dieser Ausdruck mit Phi k gegen diesen Ausdruck mit Phi. Das heißt, da wäre die Frage, geht Psi Phi k? Konvergiert das gegen Psi Phi für Phi K gegen Phi, wenn im Raum der Testfunktion. Wenn das der Fall ist, F ist wieder stetig, klappt wieder alles. Das heißt, Sie müssten sich überlegen, wenn Sie eine Phi K konvergiert, alle Ableitungen davon konvergieren gegen Phi, konvergieren dann auch alle Ableitungen von Psi Phi K gegen die Ableitungen von Psi Phi. Das heißt, Sie müssten sich angucken, wie sehen die Ableitungen aus von Psi Phi K im Vergleich zu den Ableitungen von Phi. Brauchen also die Produktregel für beliebig hohe partielle Ableitungen. Die gibt es zum Glück und das ist die sogenannte Leibniz-Regel. Also Beweis, damit wir das komplett machen, A und B sind klar. A und B definieren Distributionen. Das hatten wir letzte Woche für A direkt schon an der Tafel beim Hinschreiben gesehen, für B direkt schon beim Hinschreiben gesehen, für C ist klar, Psi F und F Psi sind Abbildungen von D Omega nach R, die linear sind. Und für die Stetigkeit müssen wir uns überlegen, was ist die Ableitung von solchen Produkten Psi mal Phi. Und da gibt es aber zum Glück die Leibniz-Regel, auch für Multiindizes. Die Alpha-Ableitung Psi mal Phi ist gerade ja, die Summenregel, so wie Sie die für eindimensionale Ableitungen hätten, nur eben in der Multiindex-Notation geschrieben. Sie summieren über alle Vektoren, wo Sie weniger oft abgeleitet haben, also über alle Multiindizes von weniger oft abgeleitet. Alpha über Beta, definiert für Multiindizes als Alpha-Fakultät durch Beta-Fakultät mal Alpha minus Beta-Fakultät. Und die Fakultät von einem Multiindex ist das Produkt der einzelnen Fakultäten. Und dann haben wir hier d Alpha minus Beta Psi mal d Beta Phi. Das heißt, und nur das ist wichtig für uns, wenn Sie irgendeine hochdimensionale Ableitung haben von Psi mal Phi, dann ist das immer ein Produkt und Summe aus Ableitungen von dem Psi und Ableitungen von dem Phi. Angenommen, die Ableitungen von dem Phi konvergieren alle gleichmäßig gegen die Ableitung von Phi K konvergieren alle gleichmäßig gegen die entsprechende Ableitung von Phi. Dann tun Sie das auch, wenn wir es mit mal d Alpha minus Beta Psi multiplizieren, weil das Ding ist ja stetig. Das heißt, auf dem Träger von Phi, der für uns nur wichtig ist, ist eine kompakte Menge, nimmt das Ding sein Supremum an. Das heißt, Sie haben hier keine unendliche Verstärkung drin, also ist das Produkt von den Dingern konvergiert auch gleichmäßig und die Summen von den Dingern sind endliche Summen, konvergieren entsprechend auch gleichmäßig. Das heißt, wenn Phi K gegen Phi konvergiert in d Omega, dann konvergiert auch Psi mal Phi K. Erstmal alle Ableitungen konvergieren gleichmäßig gegen die entsprechende Ableitung von Psi Phi in d Omega. Und der gemeinsame Träger klappt natürlich auch. Wenn Sie einen gemeinsamen Träger haben von Phi K, ist der auch ein gemeinsamer Träger für Psi Phi K, weil der Träger wird hier nur kleiner, wenn ich ein Produkt bilde. Das heißt, auf die Art und Weise haben Sie auch das, dass das Produkt stetig ist. Und Sie haben offensichtlich durch diese Definition wieder, wir haben es mit den Integralen ja so ein bisschen Handwaving veranschaulicht, Sie haben offensichtlich auch hier wieder eine Definition, das Produkt mit einer C-Unendlich-Funktion für eine reguläre Distribution, also für eine klassische Funktion, da ist es egal, ob Sie erst das Produkt bilden und das Ding dann als Distribution ansehen oder das Ding erst als Distribution ansehen und dann das Produkt bilden. Das heißt, wir können unsere, so wie Sie die reellen Zahlen verallgemeinert haben und sagen können, reelle Zahlen sind auch komplexe Zahlen. Und solange Sie nur plus minus mal geteilt machen, ist das alles, es ist komplett egal, ob Sie sich in R bewegen oder in C. Es kann nur sein, dass Sie zum Beispiel durch eine Wurzel rausfliegen aus R und dann eben gewisse Dinge nur noch in C definiert sind, aber nicht in R. Aber das, was für beide definiert ist, da ist es auch egal, wo Sie das für beide machen. Aber es gibt Dinge, die Sie rauswerfen aus C, aus R, zum Beispiel Wurzel bilden. Und es gibt Dinge, die Sie in C nicht mehr machen können, nämlich zum Beispiel sich zu fragen, ist das eine größer als das andere? Ist die eine komplexe Zahl größer als die andere komplexe Zahl? Die sind nicht mehr, also Sie können natürlich noch irgendwie probieren, Halbordnungen drauf zu definieren oder die Dinge nach Betrag anzuordnen, aber Sie haben zumindest keinen archimedisch angeordneten Körper mehr bei den komplexen Zahlen. Und so ist es hier bei dem Produkt. Sie können noch mit C-Unendlich-Funktionen multiplizieren, aber Sie können nicht mehr sagen, was ein allgemeines Produkt von zwei Distributionen ist. Also sowas wie Delta-Distribution zum Quadrat ist was kein wohldefinierter Ausdruck ist mit den Mitteln der Vorlesung. Und es gibt auch in der Forschung, es gibt keine wirklich vernünftigen Ideen, wie man Produkte von Distributionen wirklich auf eine vernünftige Art und Weise definieren könnte. Bemerkung noch dazu, wir haben es nebenbei schon immer mit gesagt, also erstmal klar, wenn ich eine Addition im skalare Vielfache habe in A von letzter Woche und die bringen mich nicht raus aus dem Distributionenraum, dann ist damit also erstmal D' ein Vektorraum geworden. D' Omega ist mit Satz 2,10a, mit der Definition Satz 2,10a ein Vektorraum. und unsere Identifikation von L1-Log-Funktionen in die Distribution rein ist eine lineare Abbildung. So nennt man das ja gerade, wenn das Ganze vertauscht mit den Vektorraumaktionen. Und das heißt also, für uns ist es egal, ob wir Dinge addieren oder skalare Vielfache bilden und danach als Distribution ansehen oder erst als Distribution ansehen und danach addieren und skalare Vielfache bilden. Teil B. Für hinreichend oft klassisch, schreiben Sie ruhig dazu, klassisch differenzierbare Funktionen stimmt die distributionelle Ableitung mit klassischer Ableitung überein. Haben wir uns ganz am Anfang überlegt, partielle Integration, wenn das Ding klassische Ableitungen besitzt, dann sind diese klassische Ableitung auch eine Distribution, als Distribution angewendet auf eine Testfunktion, deswegen partielle Integration dasselbe wie die ursprüngliche Funktion als Distribution angewendet auf die Ableitung von der Testfunktion mal minus 1 hoch Betrag Alpha. Also es kommt bei beiden dasselbe raus. Ist egal, ob ich erst als Distribution ansehe und dann ableite oder erst ableite und dann als Distribution ansehe, nur eben mit dem Unterschied, Distribution kann ich immer ableiten, klassische Funktion kann ich nicht immer ableiten. Machen wir das auch noch mal ganz deutlich. D Alpha F ist für jedes F in D Strich Omega definiert. Der Traum jedes Naturwissenschaftlers, der schon mal mit Mathematikern gesprochen hat und ihm irgendwas erzählen wollte von der Ableitung und der Mathematiker sagt, na, ich weiß ja noch gar nicht, ob diese Funktion da überhaupt differenzierbar ist. Alles ist differenzierbar, wir müssen es nur als Distributionen ansehen. Der Preis, den wir dafür zahlen, Definition 2.10c, definiert nur das Produkt zwischen Distribution und C und endlich Funktion. Das Produkt von anderen, also von Distribution und nur CK-Funktion oder gerade Distribution und Distribution, ist nicht definiert. Also den Preis, den wir dafür zahlen, wenn wir in der Distributionswelt sind, ist, wir können zwar jetzt alles ableiten, aber wir können nicht mal alles miteinander multiplizieren. Ja.
Wenn Sie sagen, es gibt da nichts, dass man miteinander, also man kann nicht miteinander multiplizieren, gibt es denn sozusagen was noch Besseres, was uns ungefähr das bringt, was uns Distribution bringt und die Multiplikation?
Nichts, was sich wirklich durchgesetzt hätte. Es gibt Ansätze, noch allgemeinere Klassen von Distributionen zu nehmen. Sie könnten sich grundsätzlich, vorstellen, wenn Sie C0 unendlich noch kleiner machen würden. Also es gibt so ein bisschen so ein paar Varianten von Distributionen, die wirklich sinnvoll sind. Im Endeffekt können Sie ähnliche Argumente machen, indem Sie mit dem C0 unendlich rumspielen. Wenn Sie so wollen, umso mehr Eigenschaften Sie in C0 unendlich reinbringen, umso mehr diese Testfunktionen Tolles machen, umso allgemeiner werden die Distributionen. Und so gibt es, also was wirklich oft auch verwendet wird, sind, dass Sie nicht sagen C0 unendlich Funktion, sondern Sie nehmen etwas weniger Eigenschaften. Die müssen nicht null sein am Rand, die müssen zum Beispiel nur schnell abfallen. Das gibt Ihnen den sogenannten Raum der Tempered Distributions, auf dem sind Fourier-Transformationen sehr, 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 sehr gut behandelbar. Und Sie könnten sich noch an, und was ebenfalls noch oft verwendet wird oder sehr nützlich ist in der Literatur, sind, Sie nehmen sich einen Raum von C unendlich Funktionen, ohne die Randwerte gleich 0. Und was dann rauskommt, ist so eine Art Raum von Distributionen mit kompakten Träger, weil wenn die Testfunktionen nicht 0 sind, dann muss für die partielle Integration die Distribution gleich 0 sein vorm Rand. Das sind so die drei großen Klassen, die man wirklich viel benutzt, mit denen man viele tolle Sachen machen kann. Daneben gibt es Dinge, die probiert worden sind und wo, also wo ich zumindest den nichts wirklich Sinnvolles kenne, wo man dieses Produkt mit rüber gerettet hätte. Also auch auf diesen etwas kleineren Räumen von Distribution, da müssten sie im Prinzip dieses, also im Prinzip bräuchten sie einen Unterraum, damit sie da eine Hoffnung haben. Und was sie machen müssten, wäre so eine Art von Raum, von Testfunktionenraum, der, wenn man es mit einer unglatten Funktion multipliziert, wieder in diesem Raum der Testfunktionen drin liegt. Das können Sie natürlich machen. Sie können sich irgendwie CK nehmen und den Dualraum davon nehmen. Sie können sich stetige Funktionen nehmen, den Dualraum davon nehmen. Das wären dann gerade die sogenannten Maße. Aber es ist nicht wirklich, aber das ist eine Eigenschaft, für die man nicht wirklich eine gute Lösung hat. Also eine C-Unendlich-Funktion, die so ist, dass Sie irgendwas Unstetiges damit multiplizieren können, und es bleibt eine C-Unendlich-Funktion, da sind Sie ganz schnell beim Nullraum angekommen. Also von daher ist es, also es ist mal schwer, also es ist kein mathematisch rigoroser Satz zu sagen, man kann keine Distributionenraum definieren, auf dem es eine Multiplikation gibt, weil Sie können sich immer einfach den Nullraum definieren, aber es ist von daher die saubere Aussage, also mir ist keine Möglichkeit bekannt, diese Ideen so gut zu übertragen, dass Sie da einfach eine allgemeine Multiplikation auch noch drauf haben. Das scheint wirklich der Preis zu sein, den wir an der Stelle zu zahlen haben. Ein Produkt zwischen Distributionen ist nicht definiert. Aber das heißt nicht, dass Sie in der Distributionswelt gar nichts mehr multiplizieren dürfen. Das heißt auch nicht, dass Sie nur Distributionen und C-Unendlich-Funktionen miteinander multiplizieren können. Denn Sie haben ja immer noch die Nicht-Distributionen-Welt. Also wenn Sie zwei reguläre Distributionen haben, dann gehören zu den L1-Log-Funktionen zum Beispiel. Oder wenn Sie zwei stetige Funktionen haben, dann können Sie diese stetigen Funktionen nicht als Distributionen miteinander multiplizieren. Aber Sie können diese stetigen Funktionen als stetige Funktionen miteinander multiplizieren und danach in den Distributionenraum einbetten. Das heißt, wenn Sie zwei reguläre Distributionen haben, dann können Sie im Normalfall die Dinger noch als Funktionen multiplizieren, dann in den Distributionenraum reingehen. Das heißt, für die ist dann doch auch ein Produkt definiert. Also solange beides regulär ist, macht Ihnen das Produkt typischerweise keine Sorgen. Also für reguläre Distributionen kann man es aber über das Produkt der zugehörigen Funktion definieren. Also Sie können sagen, in den komplexen Zahlen haben wir die Fähigkeit zur Anordnung verloren. Aber was Sie dabei natürlich nicht verloren haben, ist, dass Sie in den komplexen Zahlen, da sind die reellen Zahlen ja auch drin. Also wenn die beiden komplexen Zahlen, die ich habe, jetzt auch reelle Zahlen sind, dann kann ich die natürlich weiterhin anordnen, weil ich habe ja die Anordnung auf R. Also das, was ich vorher hatte, habe ich immer noch. Nur habe ich eben das, was ich da machen kann, kann ich nicht mehr mit diesen neuen Objekten machen. Also die neuen Objekte, die jetzt rauskommen, das sind Dinge, die ich nicht mehr anordnen kann in C. Die Dinge mit Imaginärteil kann ich nicht mehr anordnen, die reellen Zahlen natürlich immer noch. Und hier genauso, die Funktionen kann ich natürlich immer noch miteinander multiplizieren, aber ich kann die neuen Dinger, die durch Ableitung rauskommen, unter Umständen nicht mehr multiplizieren. Ja, und dann für das Weitere möchten wir natürlich dann partielle Differentialgleichungen behandeln. Also wir könnten uns jetzt überlegen, unsere Gleichung da mit dem Stab, mit diesem sprunghaften Koeffizienten drin, machen dann jetzt auf einmal alle Ableitungen Sinn, auch mit dem springenden Koeffizienten. Und natürlich möchten wir das nicht nur im Stab machen, sondern auch im Mehrdimensionalen. Und dann wissen Sie aus der Vorlesung letztes Semester, aus dieser Diffusionsmotivation, die Gleichungen, die da rauskommen, sind sowas wie Divergenz, Wärmeleitfähigkeit mal Gradient, statt Ableitung von Wärmeleitfähigkeit mal Ableitung im Mehrdimensionalen. Und die Dinger können Sie natürlich genauso definieren wie im klassischen Fall. Das heißt, der Gradient wäre jetzt so ein Vektor von Ableitung. Das heißt, wir bräuchten jetzt einen Vektor von Distributionen. Aber das können wir natürlich machen. Wir können einfach sagen, wir haben ein Tupel von Distributionen. Also wir haben etwas nicht aus dem Raum D-Omega, sondern aus dem Tupelraum D-Omega hoch n, wo jede einzelne Komponente eine Distribution ist. Auf die Art und Weise haben wir vektorwertige Distributionen. In D'Omega hoch n, die verallgemeinern Funktionen von Omega nach, machen wir r hoch m, damit es durchaus eine andere Dimension sein kann. Also wenn Sie eine Funktion haben, die aus mehreren Komponenten besteht, verallgemeinern Sie einfach alle Komponenten als Distribution, dann haben Sie eine Distribution, die aus mehreren Komponenten besteht. Und dann können Sie Dinge definieren wie, also für f klein f in d'Omega, groß f in d'Omega hoch n, können Sie dann natürlich Dinge definieren wie den Gradienten von f, der wäre entsprechend d1f, also die Distribution f nach der ersten Variable abgeleitet, in dem Sinne, wie wir es gerade definiert haben, das als erste Komponente genommen und so weiter, gibt Ihnen eine n-komponentige Distribution, und wenn Sie schon eine n-komponentige Distribution haben, können Sie die Divergenz von f definieren als Summe di fi i gleich 1 bis n. Und das Letzte, wenn Sie das Skript schon länger her ist, dass Sie es ausgedruckt haben, das habe ich irgendwie erst vor ein paar Tagen noch schnell mit reingebracht. Das ist auch noch eine kleine Tatsache, die man sich klar machen sollte. Also die Distribution verallgemeinert hier die komplette Funktion. Das heißt, wir haben immer die komplette Funktion ist eine Distribution. Von daher ist es erstmal keine wohldefinierte Sache zu sagen, die Distribution ausgewertet an einer Stelle. Und das kriegen wir auch nicht gerettet, weil wenn Sie an die Delta-Distribution denken, da ging das ja gerade schief. Was ist die Delta-Distribution ausgewertet an ihrer Singularität? Aber sobald Sie eine kleine offene Menge nehmen, ist das Auswerten auf dieser kleinen offenen Menge ist was Wohldefiniertes. Wenn Sie nämlich eine offene Teilmenge haben von Omega, O-Teilmenge Omega offen und eine Distribution f als Distribution auf Omega, dann können Sie sich definieren f eingeschränkt auf die Teilmenge O. Und was ist eine Distribution eingeschränkt auf eine Teilmenge? Nun, es ist eine Distribution auf dieser Teilmenge O. Wir haben Distributionen ja auf allgemeinen offenen Mengen definiert. F eingeschränkt auf, also das F verallgemeinert Ihnen eine Funktion von Omega nach R. Das F eingeschränkt auf O muss Ihnen entsprechend verallgemeinern eine Funktion von O nach R. Das heißt, Sie müssen sagen, was macht das F mit einer Testfunktion F eingeschränkt auf O mit einer Testfunktion Phi für alle Phi aus Testfunktion auf O, also C- und Endlichfunktionen mit kompakten Träger in O. Sie können in das F nur einsetzen, C- und Endlichfunktionen auf Omega mit kompakten Träger in Omega. Aber wenn Sie was haben, was auf einer Teilmenge von Omega C- und Endlich ist und vor dem Rand durch 0 geworden ist, setzen Sie es einfach durch 0 fort. Also das Ding ist definiert als F angewendet auf Phi Schlange, wobei Phi Schlange gleich ist Phi auf O und 0 sonst. Ich mache hier mal den Informatikerstrich durch die 0 durch, damit Sie das unterscheiden können. Also wir nehmen das Phi auf O, das Ding ist C unendlich auf 0 runtergegangen bis auf den Rand. Wenn wir es jetzt einfach weiter durch 0 fortsetzen, dann bleibt es natürlich C unendlich und der kompakte Träger ist sowieso in O, dann ist er auch in Omega. Also dieses Ding hier ist ein Element offensichtlich von d Omega. Das heißt, auf die Art und Weise können Sie sagen, eine Distribution erfüllt irgendeine Eigenschaft auf einer kleinen Teilmenge. An Punktauswertungen sind nicht wohl definiert, aber zumindest auf Teilmengen können Sie damit vernünftig sprechen. Ja, und jetzt schreit es danach, endlich die Sprungfunktion abzuleiten. Das wollten wir schon die ganze Zeit. Also Beispiel 2.1.2. Wir leiten endlich die Sprungfunktion ab. H geht von R nach R. H von x ist 0 für x kleiner gleich 0, ist 1 für x größer als 0. Wir können alles ableiten, also auch das Ding. Ja, was ist dann H'? Nun, H' ist eine Distribution. Und welche Distribution ist das? Es ist die Distribution, die einer Testfunktion eine Zahl zuordnet. So sind Distributionen definiert. Also H' kriegt eine Testfunktion und da muss jetzt irgendwas rauskommen. Und das, was da rauskommt, ist entsprechend, das definiert uns die Distribution, die die Ableitung der Sprungfunktion ist. Wie ist das definiert? Nach der Definition der distributionellen Ableitung ist die Ableitung der Distribution definiert dadurch, dass wir die Ableitung rüberziehen. Minus 1 mal die Distribution h angewendet auf die Ableitung der Testfunktion phi'. Die Distribution h angewendet auf etwas ist aber etwas, was wir als Integral schreiben können, weil das h ist eine reguläre Distribution. Zu dem h gehört eine klassische Funktion. Das heißt, das Ding hier ist minus das Integral h von x phi Strich von x dx über Omega. Und Omega ist bei uns, verallgemeinern, wir sehen dieses Ding eine Funktion von r nach r als Distribution an. Also das heißt, unsere offene Menge ist hier einfach r, der Strich von r. Wir haben eine Distribution auf r. Wir sprechen das Integral über r. Das können wir einsetzen. H von x ist 0 für x kleiner gleich 0. Das heißt, dieses Ding hier ist gleich minus dem Integral über 0 bis unendlich. Phi' von x dx. Wir haben keine Probleme mit der unendlichen Integrationsgrenze, weil das Phi hat ja kompakten Träger. Phi' hat kompakten Träger. Das ist sowieso verschwunden, bevor wir im Unendlichen sind. Ja, und was gibt das Integral hier? Das gibt uns Phi an der oberen Grenze minus Phi an der unteren Grenze. Phi an der oberen Grenze ist aber gleich 0, das Phi ist ja verschwunden. Also das bis unendlich, das geht, hat sowieso kompakten Träger, reicht über den Träger zu definieren. Am Ende vom Träger ist das Phi 0, das heißt, wir haben hier Phi von 0, nein, Phi, also wir haben 0 minus Phi von 0 mit einem Minus dabei, kommt also gerade raus Phi von 0. Das heißt also, die Ableitung von h, die Ableitung der Sprungfunktion, ist diejenige Distribution, die einer Testfunktion zuordnet, Testfunktion ausgewertet an der Stelle 0. Die kennen wir schon, die haben wir definiert als die Delta-Distribution. Das heißt, wir haben tatsächlich in diesem distributionellen Ableitungssinne, ist die Ableitung der Sprungfunktion ist genau das, was wir gerne wollten, ist nämlich dieses Ding, was irgendwie überall 0 ist und an der 0 so dermaßen unendlich, dass das Integral darüber 1 ist, beziehungsweise mit einer Testfunktion zusammen uns gerade aus der Testfunktion diesen einen Wert, wo wir die Singularität haben, rausgehauen haben, was wir uns auch als Punktmasse vorstellen konnten. Ja. Und vor der Pause machen wir noch schnell Satz 2.13. Jetzt gibt es eine ganze Menge Dinge, die man, also man kann eine komplette Vorlesung über Distributionen halten. Und die Kollegen von den partiellen Differentialgleichungen machen das auch manchmal. Und ich würde ihnen auch sehr empfehlen, da hinzugehen, denn man kann mit denen wirklich, wirklich viel machen. Und die setzen sich schon immer mehr durch. Die kommen so aus den 50er, 60er Jahren, ist so die ordentliche mathematische Theorie von denen behandelt worden. Und die waren einfach sehr, sehr erfolgreich. In der Mathematik ist es ja so, also unser Wissen ist nie überholt in dem Sinne, dass wir feststellen, oh, unsere Gravitationsgesetze waren jetzt doch falsch, da muss noch irgendwo ein Term mit rein. Und irgendwie bei großen Geschwindigkeiten, da gilt jetzt die Newtonsche Mechanik gar nicht mehr. So was haben wir in der Mathematik nicht. Wir haben in der Mathematik nicht, dass wir irgendwo sagen, oh, unsere Infinitesimalrechnung, die gilt ja jetzt doch irgendwie nicht, weil wir irgendwas Neues gefunden haben, wo das dann doch nicht gilt. Oder wir haben nochmal genau nachgerechnet und unsere Gruppenaxiome waren dummerweise doch falsch. Was wir aber in der Mathematik haben, sind, dass gewisse Sichtweisen auf Probleme einfacher sind und uns mächtigere Ergebnisse liefern als gewisse andere Sichtweisen auf Dinge. Und da würde ich sagen, es sieht so aus, dass diese distributionelle Sichtweise auf, gerade auf partielle Differentialgleichung, einfach extrem erfolgreich war und in der Lage war, eine ganze Menge Dinge zu lösen, was man vorher nicht lösen konnte. Sie kennen das vielleicht aus anderen Bereichen, wenn Sie an Fourier-Reihen denken. Ich weiß nicht, es hängt davon ab, wie die Kollegen das gelesen haben. Man hat sehr lange, hat man sehr, sehr viel, also es ist einfach nicht sehr weit gekommen, hat mit sehr starken technischen Mitteln probiert, irgendwie zu zeigen, in welchem Sinne Fourier-Reihen denn konvergieren. Und erst dadurch, dass man das als eine Orthonormalbasis auf einem Hilbertraum L2 angesehen hat, wird diese Konvergenz im Prinzip trivial. Es war nämlich einfach die ganz kanonische Hilbertraum-Konvergenz, die dabei rauskam. Das heißt, durch die richtige Art und Weise auf Probleme zu gucken, vereinfachen sich oft Dinge sehr stark. Und bei Distributionen ist es so, dass durch diese distributionelle Sichtweise sich viele Dinge bei partiellen Differentialgleichungen einfach so stark vereinfachen, dass man, glaube ich, sagen kann, das ist einfach die moderne Art und Weise, mit diesen Gleichungen umzugehen. Und jetzt kann man sich natürlich ganz viele Dinge fragen, also gelten die Dinge denn jetzt noch, die wir bei klassischen Funktionen kennen, gelten die auch für die distributionelle Ableitung? Und ich möchte es mit dem folgenden Beispielsatz belassen, den Sie auch als Übungsaufgabe beweisen werden. Sie können sich zum Beispiel fragen, und das ist jetzt nicht mehr trivial mit unserer Definition, angenommen, Sie haben eine Distribution und die Ableitung von dem Ding sind gleich 0. Also alle partiellen Ableitungen df sei gleich 0 für i gleich 1 bis n. Ist das Ding dann konstant? Also Sie wissen, das gilt, wenn es eine klassische Funktion wäre und die Ableitungen sind gleich 0, dann ist das Ding konstant. Aber für eine Distribution ist die Ableitung ja ein bisschen komplizierter definiert, damit ist es nicht mehr klar, ob die Funktion dann auch tatsächlich immer noch konstant ist. Und das ist ja was Sie ganz oft irgendwo in Argumenten brauchen werden. Und das gilt aber tatsächlich immer noch auch für Distributionen. Dann ist f zumindest lokal konstant. Unsere Menge könnte ja unzusammenhängend sein. Und dann haben Sie in dem einen Bereich einen Wert, im anderen Bereich einen anderen Wert. Und dann wären auf beiden Bereichen die Ableitung 0, aber es wäre nicht insgesamt konstant. Also wir können nur lokal konstant erwarten. Und lokal konstant bedeutet, zu jedem Punkt x in Omega existiert eine Umgebung U. Also ein U, was x enthält, U offen und ein klein c in R, so dass f eingeschränkt auf u dasselbe ist wie die Konstante c. Und f eingeschränkt auf u hatten wir ja gerade so definiert, dass es bedeutet, wenn ich in das f etwas einsetze mit kompakten Träger in U, dass dann dasselbe rauskommt, wie wenn ich in das C als Distribution was einsetze mit kompakten Träger in U. Das heißt, wenn ich F Phi bilde für ein Phi, was in D von U liegt, gleich identifiziert mit einem Ding in D von Omega durch Nullfortsetzung, dann kann ich das einsetzen in das F und dann soll dasselbe rauskommen, wie wenn ich das C angewendet habe auf das Phi. C ist aber die reguläre Distribution, die konstante Funktion. Das heißt, das wäre das Integral über U C mal Phi. Das heißt, das würde es bedeuten, eine Distribution ist konstant, bedeutet, die Distribution macht als Distribution dasselbe, wie die konstante Funktion als Distribution aufgefasst. Ja, Sie haben eine Frage?
Also Sie haben die Aufgabe ja auch im Arbeitsplatz.
Ja.
Haben Sie aber gesagt, dass das das Integral über f ist?
Ja.
Also f mal phi dx.
F mal phi dx. Haben wir auf dem Übungsblatt haben wir einen Tippfehler?
Oh,
danke schön.
Ja. Integral. Das ist das gleiche Integral von f mal phi ist, aber da muss
ja, das ist Quatsch.
Also das
ja.
C, was hier definieren kommt, überhaupt nicht vorne.
Ja, danke schön. Es ist gut, dass Sie es ansprechen. Wir haben es nämlich auch noch gar nicht gemerkt. Genau, also die Definition davon ist natürlich das hier, das f soll, also das Integral f phi ist überhaupt gar nicht definiert für eine Distribution f. Und wenn wir wollen, dass es die Konstante c ist, dann soll das Ding als Distribution dasselbe machen wie das c als Distribution auf das phi angewendet ist, das Integral c mal phi. Und das ist entsprechend, also das heißt, da wäre der Beweis von Satz 2.13, der ist die Übungsaufgabe 2.3, Achtung, farbige Kreide, ja. Fehler. Auf dem Übungsblatt. So, dann haben wir uns eine Viertelstunde Pause verdient und machen entsprechend um 16 nach. Bitte weiter. Ja, also wir haben unsere Vorstellung jetzt mathematisch rigoros gemacht. Unsere Vorstellung war, die Ableitung von der Sprungfunktion sollte eine Punktmasse sein. Das Problem war, wir konnten die Punktmasse mathematisch nicht greifen. Das war irgendwie so ein abstrakter Limes von immer kleiner werdenden Massen mit immer größerer Dichte, sodass insgesamt das Integral drüber doch 1 blieb. Das haben wir jetzt vernünftig formulieren können. Wir können jetzt alles ableiten und die Ableitung von der Sprungfunktion ist tatsächlich etwas, was überall 0 ist und an einer Stelle irgendwie so dermaßen unendlich, dass es Auswertungen aus dem Integral raushaut. Oder wenn Sie es zusammen mit einer 1 ins Integral reinschreiben, formal, dann gerade eine 1 rauskommt. Jetzt will ich diese Vorstellung mit dem immer kleineren werdenden Massen, den möchte ich auch gerne noch rigoros machen. Denn auch das wäre natürlich super, wenn wir damit arbeiten könnten, dass wir haben irgendwelche Körper mit einer gewissen Dichte. Können wir diese Körper jetzt langsam schrumpfen lassen, die Dichte gegen unendlich treiben? Da sollte ja auch in einem vernünftigen Sinne die Delta-Distribution rauskommen. Und dieser vernünftige Sinne wäre also ein Limes im Sinne von Distribution. Und das brauchen wir natürlich auch. Wir möchten mit den Dingern nicht nur rechnen, die nicht nur ableiten, wir möchten auch konvergente Folgen darauf betrachten. Also was sagen wir, wann sagen wir, dass eine Folge von Distributionen konvergiert? Definition 2.14, Konvergenz von Distributionen. Nun, so furchtbar viel können wir mit den Dingern ja nicht machen. Also wir haben Distributionen, das sind Abbildungen auf dem Raum der Testfunktion. Was für eine Möglichkeit haben wir jetzt zu sagen, eine Folge von Distributionen konvergiert, wenn das die Dinger funktionale sind auf dem Raum der Testfunktion? Nun, in dem Moment, wo wir die Dinger angewendet haben auf eine Testfunktion, kommt eine reelle Zahl raus. Und wenn die dazugehörigen reellen Zahlen, wenn die konvergieren, das wäre eine kanonische Wahl von Konvergenz. Und genau so machen wir es, eine Folge fk, k-Teilmenge n von Distributionen d-Omega, die nennen wir konvergent im Distributionssinne gegen ein klein f in d-Omega, falls ja, sie punktweise konvergieren, also wenn sie fk anwenden auf eine Testfunktion phi, dann ist das, was da rauskommen soll, der Limes k gegen unendlich. Das soll gerade sein, f, phi. Und beachten Sie wieder immer, wenn Sie irgendwo ein Limes sehen und Konvergenz hören, ob Ihnen klar ist, in welchem Sinne da gerade konvergiert wird. F, phi sind Zahlen in R. Das heißt, für jedes phi, was Sie haben, können Sie einsetzen in fk. Das können Sie einsetzen in jedes fk. Dann kriegen Sie eine Folge von reellen Zahlen. Und wenn das konvergiert gegen die reelle Zahl, die rauskommt, wenn Sie phi in f einsetzen. Und diese Geschichte gilt für alle Testfunktionen phi. Dann sagen wir, die Distributionenfolge konvergiert. Also das hier ist der Limes, ich schreibe hier mal mit einem oberen Index in Klammern R hin, das ist der Limes-Begriff, den wir in den reellen Zahlen haben. Ja, jetzt habe ich in der ersten oder zweiten Vorlesung in dieses plakative Beispiel gebracht, eine Folge konvergiert, wenn das erste Folgenglied gleich der Limes ist, dass sie ganz komplett unsinnige Arten von Konvergenz definieren könnten und dass man das möglichst nur machen soll, wenn es dazu eine gehörige Norm, Metrik oder Topologie gibt. Und genauso ist das wieder auch hier. Es gibt eine Topologie dazu, wir werden sie nur nie brauchen, aber es ist wichtig festzustellen, dass es sie gibt. Das heißt, alle unsere intuitiven Vorstellungen, alle unser Wissen über topologische Grenzwerte, das gilt weiterhin auch für diesen Grenzwert. Aber wann immer wir es praktisch brauchen, ist das natürlich eine wunderbar einfache nachzurechnende Geschichte. Satz 2.15. Es gibt eine Topologie, die d'Omega zu einem vollständigen topologischen Vektorraum macht. Und die Konvergenz aus Definition 2.14 induziert. Also es gibt ein System von offenen Mengen auf d'Omega, es gibt ein System von Mengen auf d'Omega, die offenen Mengenaxiome erfüllt und bezüglich derer, wenn Sie sagen, eine Folge konvergiert gegen etwas, wenn in jede offene Umgebung davon fast alle Folgenglieder reinkommen, wenn Sie das als Definition nehmen für den Grenzwert, dann kommt genau dasselbe raus wie bei Definition 2.14. Und Beweise finden Sie wieder im Buch von Rudin. Abschnitt 6.16, der hat ein wunderschönes Kapitel über topologische Vektorräume, wo das dann wirklich alles komplett nachgerechnet wird. Was wir brauchen werden in der Vorlesung, ist immer nur diese Charakterisierung von Konvergenz. Ja, dann überlegen wir nochmal kurz unsere Vorstellung mit den Punktmassen, Beispiel 2.16. Was wir gezeigt haben im Beweis von Satz 2.8, wenn Sie sich da zurückerinnern. Da ging es darum, warum zwei L1 log oder zwei stetige Funktionen, für die haben wir es nur bewiesen, warum bei zwei stetige Funktionen, wenn die dieselbe Distribution induzieren, dass sie dann auch selber dieselbe stetige Funktion sein müssen. Und das haben wir so gemacht, dass wir diese stetige Funktion als Distribution angewandt haben auf diese Testfunktion Rho Epsilon von X, irgendwie mit diesem kleinen kompakten Träger. Dann haben wir das Epsilon gegen 0 laufen lassen und dann kam gerade die stetige Funktion an der einen Stelle ausgewertet raus. Haben wir benutzt, um zu zeigen, aus der Distribution können wir zurückrekonstruieren, wie die einzelnen Auswertungen der stetigen Funktion waren. Das heißt, aus der Distribution kommen wir zurück zu der regulären Funktion. Das Ganze können wir natürlich auch für C0 und endlich Funktionen machen. Also wir wissen, wenn wir Rho Epsilon von x ins Integral schreiben mit einer Testfunktion Phi von x dx, dann haben wir in dem Beweis gezeigt, dass diese Geschichte hier konvergiert gegen Phi von 0. Haben sogar allgemeiner gezeigt mit einem x minus x0, dass das konvergiert gegen Phi von x0. Wir haben das gezeigt sogar für alle stetigen Funktionen Phi, aber damit gilt es insbesondere für alle Testfunktionen. Schreiben wir das ruhig hin. Wir haben es gezeigt für alle stetigen Funktionen C Omega und damit gilt es insbesondere für alle, so kann ich das nicht schreiben, damit gilt es insbesondere für alle Testfunktionen B von Omega. Nun, und das heißt ja nichts anderes, was hier steht, ist ja nichts anderes als Rho Epsilon, diese Testfunktion, die wir definiert haben. Auch Testfunktionen sind Distributionen, alles sind Distributionen. Also auch diese Testfunktionen mit diesem Hubbel sind Distributionen und die Dinge als Distribution angewendet auf Phi ist ja gerade das Integral Rho Epsilon mal Phi und Phi von 0 ist gerade die Delta-Distribution angewendet auf Phi. Das heißt also, was wir da gezeigt haben, können wir auch so formulieren, dass diese Hubble-Funktion, wenn wir den Hubble immer höher machen und immer schmaler machen, dass das konvergiert gegen die Delta-Distribution. Also das heißt, Rho Epsilon konvergiert gegen die Delta-Distribution in D' von Omega, alle Limites, die wir hier haben, für Epsilon gegen 0. Das heißt, auch diese Anschauung haben wir mathematisch damit präzise gemacht, wenn Sie diese Hubble-Funktion nehmen, Rho Epsilon, die sind überall 0, dann gehen Sie C unendlich hoch, haben hier Ihren Hubble, jetzt gehen wieder C unendlich runter und Sie machen das Epsilon immer kleiner, dann werden die dafür entsprechend immer höher und waren so normiert, dass Sie Integral gleich 1 haben. Das sind die Funktionen, die ich hier male, offensichtlich nicht, aber das sehen Sie mir bitte nach. Und wenn wir das immer enger machen, dann kriegen wir hier entsprechend, also das soll aus der Tafel rausgehen, dann kriegen wir hier entsprechend, nähern wir uns immer mehr anschaulich der Dichte einer Punktmasse an, weil wir immer enger werden und trotzdem das Integral gleich 1 bleibt und die Dinger konvergieren auch gerade im Distributionssinne gegen die Delta-Distribution. Also das ist wunderbar, dann stimmt unsere Anschauung auch wieder mit der Mathematik überein. Wir können jetzt alles ableiten und wir können Grenzübergänge machen und die Grenzübergänge im Distributionssinne, die passen, zumindest für dieses Beispiel, passen die mit dem zusammen, was wir intuitiv gesagt hatten. Wir können uns Rechenregeln natürlich überlegen. Haben Sie in Analysis 1, haben Sie sich das ganz ausführlich überlegt, wie ist das mit Ableiten und von Funktionen und Grenzwerten. Also wir könnten uns jetzt überlegen, was ist, wenn wir eine Distribution ableiten für S, eine Distribution auf Omega. Was ist, wenn wir das Ding mehrfach ableiten? Erinnern Sie sich an den Satz von Schwarz in der Analysis, wenn das Ding eine C2-Funktion ist, ist es egal, in welcher Reihenfolge ich ableite. Bei den Distributionen ist es auch immer egal. Multiindizes, Alpha, Beta in N0n. Ist es egal, ob Sie erst Alpha oft ableiten, dann Beta oft, oder erst Beta oft, dann Alpha oft. Also das ist dasselbe wie d Beta d Alpha f ist dasselbe wie d Alpha plus Beta f. Also in welcher Reihenfolge Sie ableiten bei Distributionen ist völligst egal, so wie das bei den stetig differenzierbaren Funktionen in der Analysis auch war. Was haben wir noch? Das Ableiten von Distributionen ist natürlich auch linear. Wir haben nachgerechnet, dass die Ableitung eine lineare Funktion auf den Testfunktionen ist, aber wir haben noch nicht nachgerechnet, dass wenn Sie die Summe von zwei Distributionen nehmen und dann ableiten, dass das auch dasselbe ist wie die Ableitung der Distribution aufsummiert. Aber auch das gilt natürlich für fg aus d'Omega lambda μ in R ist die Ableitung, Multiindex brauche ich auch noch, Alpha in n0 hoch n. Wenn Sie gerne f plus g ableiten möchten, d Alpha f plus g noch mit skalaren Vielfachen, Lambda f plus μ mal g, dann ist das gleich Lambda mal d Alpha f plus μ mal d Alpha g. Beides rechnen Sie ganz leicht nach, einfach über die Definition der Ableitung. Und dann haben Sie es mit den Ableitungen auf den Testfunktionen. Die sind entsprechend oft differenzierbar. Da können Sie mit Satz von Schwarz vertauschen, dann nehmen Sie es wieder zurück. Und hier genauso bringen die Ableitung rüber auf die Testfunktion. Da ist das Ableiten linear, also können Sie es da auseinanderziehen und dann bringen Sie es wieder zurück. Also im Wesentlichen sowas wie die Rechenregeln, die auf den Testfunktionen gelten, gelten dann auch auf den Distributionen. Und dadurch, dass auf den Testfunktionen so viele tolle Sachen gelten, gilt das entsprechend auch auf den Distributionen. Dann haben wir die Leibniz-Formel. Wenn Sie eine Distribution haben, d'Omega, und eine C-Unendlich-Funktion, Psi, die muss nicht am Rand verschwinden, deswegen keine Testfunktion, sondern nur eine C-Unendlich-Funktion, dann gilt die sogenannte Leibniz-Formel, d-Alpha von Psi f, das, was wir auf den C-Unendlich-Funktionen schon ausgenutzt haben, das gilt jetzt auch auf den Distributionen, zumindest da, wo dieses Produkt definiert ist, ist das die Summe Beta kleiner gleich Alpha, Alpha über Beta, d-Alpha minus Beta Psi mal d-Beta F. Und das Letzte, wenn Sie sich überlegen, was dann schwierig war in der Analysis, also Vertauschen von Ableiten, Leibniz-Formel, Linearität, das galt alles auch in der Analysis 1 oder Analysis 2, dann im Mehrdimensionalen. Was Ihnen immer Probleme gemacht hat, war die Vertauschung von Ableiten und Konvergenz. Und auch das ist so ein Klassiker zwischen naturwissenschaftlichen Vorlesungen und mathematischen Vorlesungen. Wenn Sie bei den Naturwissenschaftlern sitzen, dann wird einfach mit einem Handstrich werden Ableitungen und Funktionen folgen, werden sofort miteinander vertauscht. Sie ziehen die Ableitung immer sofort rein in Limes. Darf man auch bei Distributionen. Es vertauscht einfach immer. Also konvergiert fk kmn eine Folge von Distributionen gegen klein f in d' von Omega. Dann gilt d alpha fk konvergiert gegen d Alpha f und die Konvergenz natürlich bezüglich, also im Sinne der Distribution. Das heißt, Ableiten und Limes können Sie jetzt beliebig vertauschen, Ableitung und unendliche Summe. Wenn die unendliche Summe konvergiert, können Sie die Ableitung und die unendliche Summe beliebig vertauschen, wie Sie Lust haben. Also das heißt, für alle Multi-Indizes, egal wie oft Sie ableiten. Also alles, was mit Ableiten zu tun hat, ist auf der Welt der Distribution. Das ist einfach wunderschön und wunderbar einfach. Wir können alles ableiten, wir können die Ableitung mit Grenzwerten vertauschen und alles gut. All das, was uns vorher Sorgen gemacht hat, was man umständlich nachrechnen musste, das funktioniert hier einfach trivialerweise. Und dass das so ist, rechnen Sie nach in Übungsaufgabe 2.2. Dann haben Sie da auch noch mal ein bisschen Übung mit den Distributionen begriffen. Ja, also das sieht toll aus. Wir sind gestartet mit der Motivation, wir möchten gerne springende Sachen ableiten können. Irgendwie, wir haben den Stab mit verschiedenen Materialien zusammengesteckt und jetzt möchten wir gerne diese Koeffizientenfunktion auch wirklich so idealisiert modellieren, dass die irgendwie erst 1 ist und dann 2. Und dann müssen wir in unserer partiellen Differentialgleichung, die aus physikalischen Prinzipien kam, irgendwie die Ableitung sagt uns, in welche Richtung irgendwas fließt und Ableitungen sagen uns, ob sich ein Fluss in die eine Richtung verändert und deswegen irgendeine Bilanzgleichung erfüllt ist oder nicht. Also wir möchten diese Sprungfunktion jetzt gerne in die partielle Differentialgleichung einsetzen, aber mit einem verallgemeinerten Ableitungsbegriff, damit das Ganze irgendwie auch Sinn macht für Sprungfunktionen. Und jetzt könnte man meinen, dass das Ganze wunderbar funktioniert. Das Problem ist, das funktioniert nicht so wunderbar, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und deswegen werden wir noch einen Abschnitt brauchen über sogenannte Sobolev-Räume. Wir schauen uns an, was das Problem ist. 2.2.1, Motivation und Definition. Ja, gucken wir uns wieder an. Wärmeleitung in einem 1D-Stab und entsprechend die Gleichung dazu, Kappa von x, U' von x, das Ding nochmal abgeleitet soll sein, zum Beispiel gleich 0 oder irgendeine externe Quelle, irgendwelche Randbedingungen dazu. Vorher hatten wir Probleme mit den Ableitungen, wenn das k eine sprungende Funktion war. Also wenn das k eine Sprungfunktion ist, mit k zum Beispiel einer Sprungfunktion. Erst 1, dann 2. Ableitungen machen uns jetzt keine Sorgen mehr. Wir haben jetzt einen distributionellen Ableitungsbegriff. Das Problem ist, da stehen nicht nur Ableitungen drin. Hier steht ein Produkt. Das heißt, die Ableitungen machen uns jetzt überhaupt gar keine Sorgen mehr. Egal, was hier rauskommt, wir können es immer nochmal ableiten. Egal, was es für ein Ding ist, solange es eine L1-Log-Funktion bleibt, können wir es ableiten. Das Problem ist, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, unsere Welt besteht nicht mehr aus Funktionen, unsere Welt besteht jetzt nur noch aus Distributionen. Das heißt, unsere Temperaturverteilung ist jetzt keine Funktion mehr, sondern nur noch eine allgemeine Distribution. Dann ist U' wunderbar, das ist jetzt eine Distribution. Und k von x mal U' ist nicht definiert. Denn wir können Distributionen nicht mit Sprungfunktionen mal nehmen. Wir können Distributionen nur mit C-Unendlich-Funktionen mal nehmen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, denn wir hatten ja gerade, wenn wir das k jetzt annehmen als C-Unendlich-Funktion, damit die Multiplikation da Sinn macht, dann hätten wir uns den ganzen Spaß auch sparen können. Denn wir sind ja gerade gestartet. Wir wollen ja gerade das k nicht als C-Unendlich-Funktion annehmen. Wenn wir das k als C-Unendlich-Funktion annehmen würden, dann würden auch alle Ableitungen hier im klassischen Sinne wieder Sinn machen. Wir würden das u als C2 annehmen, dann wäre alles gut gegangen. Das heißt, wir haben ein Problem. Wir haben eine Sache gewonnen, aber die nächste Sache dafür verloren. Also für U in Distribution, hier beim 1D-Stab zum Beispiel minus 1, 1, ist U' wohl definiert. Ist auch eine Distribution. Also das ist definiert. Egal, wie schlimm das aussieht. Aber k mal u' nicht. Also wir haben ein Problem. Wir können nicht einfach sagen, okay, unsere Wärmeleitungsgleichung, unsere Wärmeverteilung ist einfach irgendeine Distribution, weil dann wird es auch keinen Sinn mehr machen. Und die Frage ist, also jetzt könnten wir komplett zurückrudern und sagen, alles, was wir hier gemacht haben, war Unsinn und wir fangen nochmal neu an. Das würde ich bei einer zweistündigen Vorlesung auch aus didaktischen Gründen nicht machen. Also können wir irgendwie zur Hälfte zurückrudern. Also können wir irgendwie so weit zurückrudern, dass ja, wir weiterhin alles ableiten können, oder zumindest alles, was wir Ableitung wollen, ableiten können und diese Multiplikation aber trotzdem noch Sinn macht. Und was brauchen wir dafür? Nun, wir haben gesehen, wir können Distributionen können wir nicht mit Sprungfunktionen multiplizieren. Aber wir wissen, solange die Dinger reguläre Distributionen wären, dann könnten wir multiplizieren. Also wenn das U' noch eine reguläre Distribution wäre, dann würde dieses Produkt hier noch Sinn machen. Also können wir probieren, ein Stück weit zurückzurudern und zu sagen, das U soll etwas sein, was ja, eine Distribution ist, aber keine so komplett irreguläre Distribution, sondern noch zumindest so glatt sein, dass die Ableitung von U soll noch zumindest eine L1-Log-Funktion sein. Oder die Ableitung von U soll noch zumindest eine Funktion sein. Das U' soll noch eine reguläre Distribution sein. Das heißt, das macht keinen Sinn. HU' macht, schreibt es so salopp, nur Sinn, falls U' eine reguläre Distribution ist. Und was wir deswegen machen ist, wir definieren uns einen Raum von Distributionen, die so sind, dass die erste Ableitung noch regulär ist. Das heißt so, dass man die erste Ableitung noch multiplizieren kann mit einer Sprungfunktion. Die nächste Ableitung, also was dann rauskommt, das kann ja durchaus einen Sprung haben. Das heißt, die nächste Ableitung ist dann vielleicht wahrscheinlich nur noch als Distribution definiert. Aber bis hierhin muss es noch eine reguläre sein, weil sonst klappt das mit dem Produkt nicht. Also wir rudern ein Stück weit zurück. Distributionen sind uns zu allgemein. Wir nehmen jetzt was zwischen den Distributionen und den regulären Funktionen. Dann eine Frage?
Heißt es dann, dass das U noch klassisch differenzierbar sein wird?
Das wäre jetzt die Frage, die wir uns stellen könnten. Also jetzt hätten wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir vorgehen könnten. Wir könnten sagen, wir fordern von dem U noch, dass es C1 ist. Klassisch differenzierbar, oder zumindest differenzierbar. Und dann wäre das hier eine stetige Funktion und dann würde es mal Kappa noch Sinn machen. Das wäre ein Weg, den man gehen könnte. Dann wäre das hier eine klassische Ableitung, das klassische Produkt. Und nur die zweite Ableitung wäre eine distributionelle Ableitung. Wir könnten auch sagen, ganz allgemein, das U' muss nur eine L1-Log-Funktion noch sein. Denn das gibt mit der Sprungfunktion multipliziert, die ist ja beschränkt, das bleibt L1-Log. Das heißt, solange das hier L1-Log bleibt, könnten wir das Ganze noch miteinander multiplizieren. Das wäre die andere Richtung, dann würden wir einen Raum einführen von Funktionen, wo die Ableitung eine L1-Log-Funktion ist. Und tatsächlich machen wir was so ein bisschen dazwischen ist. Also was nimmt man jetzt? Wollen wir gerne, dass die Ableitung stetig ist? Wollen wir gerne, dass die Ableitung L1-Log ist? Und jetzt kommt noch was mit rein, was sogar der noch etwas stärkere Grund ist, als all das, was ich Ihnen bisher erzählt habe. Was wir jetzt mit reinbringen, ist den Raum L2 stattdessen. Das heißt, was wir definieren werden, ist ein Raum, sodass U' noch in L2 ist. Und das hat den großen Vorteil, dass L2 ist ein Hilbertraum. Das heißt, in dem Moment, wo wir bei in Hilbert-Räumen sind, haben wir einfach eine ganze Menge an Struktur, die wir ausnutzen können, haben eine entsprechende Analogie zum uns ergebenden euklidischen Raum. Wir können von Längen sprechen, wir können von Winkeln sprechen, haben nicht mehr das Problem mit irgendwelchen allgemeinen Topologien, Systeme offener Mengen, die wir gar nicht hinschreiben wollen, sondern auf einmal haben wir Dinge wie Längen und Winkel mit drin. Ich definiere Ihnen das Ding erstmal, Definition 2.18. Wir definieren den Raum, machen wir es gleich allgemein, HK von Omega. Das soll sein der Raum von L2 Omega-Funktionen, also quadratisch integrierbar, sodass die partiellen Ableitungen von U auch noch L2 Omega-Funktionen sind für alle Betrag Alpha kleiner gleich K. Und beachten Sie die Feinheit an der Stelle. L2-Funktionen können Sie klassisch im Allgemeinen nicht ableiten. Das heißt, wenn ich sage, das ist eine L2-Funktion, deren Ableitung in L2 ist, bedeutet das, es ist eine L2-Funktion, die als Distribution aufgefasst, abgeleitet wird. Dann ist sie eine Distribution. Und was bedeutet es, wenn ich sage, eine Distribution liegt in L2? Damit meine ich, es gibt eine L2-Funktion, die dasselbe ist als Distribution. Das heißt, das hier bedeutet, schreiben wir es einmal aus, das U ist eine L2-Funktion, also erstmal eine ganz klassische Funktion, quadratisch integrierbar, sodass für alle Multi-Indizes mit Betrag Alpha kleiner gleich K Funktionen existieren, V Alpha in L2 Omega, sodass diese Funktionen V Alpha dasselbe sind wie die Distribution D Alpha U. Und was heißt, dass es eine Funktion dasselbe ist wie die Distribution? Das heißt, die Distribution angewendet auf eine Testfunktion muss dasselbe geben, wie das Ding als Distribution angewendet auf die Testfunktion, also das Ding als Integral, im Integral geschrieben mit der Testfunktion. Also das bedeutet, es muss sein minus 1 hoch Betrag Alpha mal das Integral über Omega U von x d Alpha Phi dx, das wäre ja gerade die Distribution d Alpha angewendet auf Phi nach Definition von d Alpha U. Das muss dasselbe sein wie das V Alpha angewendet auf Phi, also das muss dasselbe sein wie V Alpha von x Phi von x dx. Und das muss gelten für alle Testfunktionen Phi in d Omega. Ja, das heißt, was wir auf die Art und Weise gewonnen haben, ist, wir haben jetzt einen Raum, der liegt irgendwo zwischen dem klassischen C2 zum Beispiel. Wenn Sie hier sowas nehmen wie H2, dann wäre das eine Art Verallgemeinerung von dem Raum C2. Der Raum C2 wäre so, Sie sind klassisch differenzierbar und Sie verlassen den Raum der stetigen Funktionen nicht. Was Sie hier haben, der Raum H2 wäre ein Raum von L2-Funktionen, die differenzierbar sind im distributionellen Sinne und die Ableitung verlassen aber den Raum der L2-Funktionen nicht. Und insbesondere ist an der Stelle diese Geschichte hier vernünftig wohl definiert, wenn wir sagen, das U ist in H1. Also wenn wir ein U in H1 haben, ist es eine L2-Funktion. Das heißt, mit dem U können wir klassisch umgehen. Das wäre auch, ist auch die Frage, ob Sie das akzeptieren würden, dass eine Temperaturverteilung nur noch eine Distribution ist. Dass sie an allen Stellen 0 ist, außer an einer Stelle, wo die ganz furchtbar unendlich ist. Von daher ist das nicht unsympathisch für uns, wenn wir sagen, das U ist noch irgendwie eine klassische Funktion. Das U' ist ebenfalls noch eine klassische Funktion, nämlich eine L2-Funktion, zumindest quadratisch integrierbar. Und für diese quadratisch integrierbare Funktion ist das mal k eine wohldefinierte Geschichte. K ist beschränkt, also L2-Funktion mal was Beschränktes bleibt eine quadratisch integrierbare Funktion. So können Sie abschätzen gegen das Supremum von k. Und das, was dann dabei rauskommt, das Ding wäre, könnten Sie noch einmal auf die Art und Weise ableiten dann als Distribution und sich fragen, ist das, was da rauskommt, gleich 0 oder nicht. Und als Beispiel dafür können Sie sich bei H1 zum Beispiel die Betragsfunktion vorstellen. Das wäre etwas. Die Betragsfunktion ist offensichtlich nicht klassisch differenzierbar an der Stelle mit dem Knick. Wenn Sie das Ganze ableiten, wird es Sie nicht verwundern, dass da rauskommt, dass da gerade die Sprungfunktion bei rauskommt, minus 1 vorher und 1 später, weil da, wo es klassisch differenzierbar ist, muss es ja übereinstimmen. Und wenn Sie das umgekehrt das aufintegrieren, dann mit einer Testfunktion mit ins Integral schreiben, rechnen Sie schnell nach. Ableitung von der Betragsfunktion ist Sprungfunktion erst minus 1, dann 1. Das heißt, die Betragsfunktion wäre eine Funktion, die ist in H1 auf einem Intervall drin, denn die ist noch eine klassische Funktion und die Ableitung ist auch noch eine klassische Funktion.
Ja. Die Betragsfunktion wäre dann nicht mehr in H2, richtig?
Genau, aber die Betragsfunktion wäre nicht mehr hier. Genau, weil die Delta-Distribution nicht in L2 liegt, nicht mehr regulär wäre, ja. Das heißt, da hätten Sie gerade was mit H1, aber nicht mehr H2. So ein bisschen offen an der Stelle bleibt, warum nehmen wir ausgerechnet L2? Also, dass wir keine stetigen, keinen C2 nehmen, können Sie vielleicht noch, das kann ich Ihnen vielleicht noch, könnte ich Ihnen vielleicht noch irgendwie einreden, indem ich Ihnen erkläre, warum unbedingt die Betragsfunktion so was furchtbar physikalisch Korrektes ist, was da auch tatsächlich rauskommt, dass Sie da irgendwo einen Knick mit drin haben. Der tiefere Grund, warum wir L2 nehmen, ist tatsächlich der tiefere Grund, warum man bei partiellen Differentialgleichungen mit Distributionen so viel weiterkommt. Denn der große Vorteil, wenn Sie hier L2 nehmen, ist, und das wird der nächste Satz sein, dass dieser Raum ein Hilbertraum wird. Und eine der ganz großen Leistungen in dem letzten Jahrhundert in der Mathematik ist es, dass wir die Geometrie verallgemeinert haben auf Funktionenräume. So wie Sie die lineare Algebra kennenlernen, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal bewusst geworden ist, so wie Sie die Analysis kennenlernen, ist das alles Wissen, was mehrere hundert Jahre zurückgeht. Infinitesimalrechnung ist vielleicht so irgendwie 17. bis 18. Jahrhundert, 1700 noch was war Euler und das also da kommen die Tatsachen her. Und über diese Gedankendinge hat man sich schon sehr, sehr viel früher Gedanken gemacht. Der Begriff des Vektorraums, den Sie kennenlernen, der stammt aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Den Begriff des Vektorraums, den Sie in der linearen Algebra kennengelernt hat, hat man nicht eingeführt, um Geometrie zu betreiben. Die Geometrie war vorher da. Irgendwo im Raum Dreiecke, Winkel, Strecken berechnen war viel, viel früher da als die lineare Algebra, wie Sie sie kennen. Die große Leistung bestand darin, dass man erkannt hat, dass diese Strukturen, die man in der Geometrie hat, mit Längen, Winkeln, solchen Dingen, mit diesen Strukturen kann man auch in anderen Räumen rechnen, die gar keine geometrische Anschauung mehr haben. Zum Beispiel können Sie Punkte im Raum oder Vektoren im Raum können Sie addieren, indem Sie die hintereinander hängen. Funktionen können Sie addieren, indem Sie die punktweise addieren. Skalare Vielfache von Funktionen können Sie auf die Art und Weise definieren. Sie können sagen, der Abstand zwischen zwei Funktionen, können Sie eine Norm drauf definieren und haben dann eine Analogie zu der Norm, die der Länge von irgendeiner Strecke im Raum entspricht. Sie können Dinge wie Orthogonalprojektion, da wird es langsam dann nicht trivial, können Sie definieren. Sie können sagen, im euklidischen Raum ist es total natürlich, dass Sie sagen, Sie haben da irgendwas, irgendeine Gerade zum Beispiel, und Sie nehmen sich die Bestapproximation auf dieser Geraden von dem Punkt und dann gehen Sie gerade in der orthogonalen Richtung da drauf. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen das Ganze in dem Raum L2. Das ist auch ein Skalarproduktraum, ein Hilbertraum. Dann bedeutet das, Sie haben eine Funktion, die unbekannte Lösung der partiellen Differentialgleichung. Sie haben einen niedrigdimensionaleren Raum, in dem Sie arbeiten können, die Funktion, die Sie im Rechner darstellen. Was Sie gerne hätten, wäre die Bestapproximation von dem unbekannten, unendlich dimensionalen Objekt in Ihrer niedrigdimensionalen im Unterraum, nämlich dem, was Sie im Computer darstellen können. Haben Sie ein Skalarprodukt, können Sie probieren, in diese Richtung zu projizieren und kriegen entsprechend die beste Approximation aus diesem Raum raus. Und genau darauf werden unsere numerischen Methoden später beruhen. Wir werden nämlich sagen, wir diskretisieren unsere Differentialgleichung, aber vor diesem linearen Algebra-Hintergrund, dass das, was wir suchen, eigentlich dieses unendlich dimensionale Objekt ist, in einem solchen unendlich dimensionalen Hilbertraum. In dem haben wir aber einen Orthogonalitätsbegriff, den können wir uns vielleicht nicht vorstellen. Wenn ich zwei Funktionen aufmale, kann ich nicht sagen, ob die eine orthogonal ist zur anderen. Das hat geometrisch keine Bedeutung. Aber es gelten dieselben Rechenregeln. Also in die orthogonale Richtung zu gehen, bedeutet, ich kriege die bestmögliche Approximation auf die Art und Weise raus. Und das heißt, das, was wir machen werden, ist, wir werden probieren, unendliche dimensionale Objekte davon die bestmögliche orthogonale Projektion zu nehmen. Und so ein bisschen sind sie da, also denn sie sind sehr, sehr stark schon darauf vorbereitet worden, seit dem ersten Semester in der linearen Algebra, indem sie nämlich nicht gesagt haben, wir betrachten den euklidischen Raum und Dreiecke und irgendwelche Sätze, die auf Dreiecken gelten, sondern man hat ihnen einen abstrakten Vektorraumbegriff beigebracht, der zufälligerweise auch bei Funktionenraumbegriffen wunderbar reinpasst, wo Funktionenräume eben auch wunderbar in diesen abstrakten Vektorraumbegriff reinpassen. Man hat ihnen einen Skalarproduktbegriff beigebracht, nicht irgendwelche Winkel im euklidischen Raum, sondern man hat ihnen einen abstrakten Skalarproduktbegriff beigebracht, den sie wunderbarerweise auf Funktionenräumen wiederfinden. Und je nachdem, bei wem Sie Numerik gehört haben, bereiten wir Sie auch in der Numerik schon ein bisschen darauf vor, da kriegen Sie nämlich Orthogonalpolynome gezeigt und da war dieses Argument schon mal extrem nützlich, dass Sie sagen konnten, Sie haben eine Orthogonalbasis von Polynomen. Polynome bilden einen unendlich dimensionalen Vektorraum und Sie können auf diesen Polynomen ein Skalarprodukt definieren, nämlich genau das L2-Skalarprodukt und in dem Sinne Bestapproximationen bilden von Polynomen. Das war gerade das Geheimnis hinter der Gauss-Quadratur, dass man auch da die lineare Algebra ausnutzen konnte. Und das ist der Grund, warum wir an der Stelle den L2-Raum nehmen, obwohl wir für die Interpretation der Differentialgleichung hätten wir hier mehr Möglichkeiten. Also da könnten wir auch erst C1 nehmen und sagen, es soll stetig bleiben. Wir könnten auch sagen, L1 log, es soll L1 log bleiben. Das wird auch Räume geben, wo die Differentialgleichung wohl definiert ist. Aber mit diesem L2-Raum kriegen wir eben noch mehr hin. Wir haben diese Orthogonalitätsbegriffe, Bestapproximationen, die uns unglaublich nützlich sein werden. Ja.
Anderen LP-Raum nehmen?
Können Sie, gibt es auch. Okay. Ja. Also wir machen Ihnen, das ist in dieser zweistündigen Vorlesung, ich mache so ein bisschen diesen Rundumschlag, ich mache genau so viel Theorie partieller Differentialgleichung mit Ihnen, wie wir brauchen, damit das numerische Verfahren am Ende schön und einfach ist. Zu fast allem, was wir hier machen, könnte man viel, 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 viel weiter ausholen. Und man nennt die Räume dann typischerweise W1P-Räume, U aus LP mit Ableitung in LP. Sie können auch anisotrope Sobolev-Räume machen. Sie müssen nicht in jede Richtung gleich oft ableiten. Also Sie könnten sagen, wenn in Ihrer partiellen Differentialgleichung eine Ableitung bezüglich der Zeit drin ist, zwei Ableitungen bezüglich des Ortes, ist es kanonisch zu sagen, in meinen Sobolev-Räumen fordere ich in der einen Variable mehr Ableitung als in der anderen Variable. Sie können mischen, Sie können sagen, Ihre Funktion ist in LP und die Ableitung soll in LQ sein. Und all solche Dinge können Sie natürlich machen. Und was Sie dann zumindest noch haben, sind Banachräume. Also Sie haben da nicht mehr diesen wunderbaren Orthogonalitätsbegriff mit Winkeln, der bei Winkeln und Bestapproximationen so viel hilft und den wir sehr, sehr benutzen werden. Aber Sie haben immerhin noch Banachräume, wo Sie immerhin eine Norm haben, wo auch noch einiges geht. Auch die wird enorm wichtig sein. Wir formulieren es auch gleich, dass die Dinger vollständige Räume sind. Wenn Sie an sowas wie eine Orthogonalprojektion denken oder Sie wollen irgendwo was eine Bestapproximation, dann haben Sie irgendetwas, was klein werden soll, wie einen Abstand. Und dann basteln Sie sich typischerweise Folgen, die immer näher dran liegen. Und damit diese Folgen am Ende auch wirklich konvergieren, der Grenzwert auch drin liegt, das ist so das, wo man die Abgeschlossenheit typischerweise braucht. Also in dem Moment, wo wir immer näher dranlegen mit einer Approximation, dass das auch wirklich konvergiert. Also das wäre Definition und Satz 2.19. Mit der punktweisen Addition und skalaren Multiplikation aus L2 Omega sowie dem folgenden Skalarprodukt. Wenn Sie zwei Funktionen haben, U und V in HK Omega. Ja, ich habe Ihnen versprochen, dann werden die Dinger Hilberträume werden. Das heißt, wir können sagen, was ist das Skalarprodukt und damit in dem abstrakten Sinne, was ist der Winkel zwischen zwei Funktionen, die in HK Omega drin liegen. Was könnte man da nehmen? Sie haben, wenn Sie so wollen, ist dieses HK Omega, ja, ist so eine Art, ich habe es gerade weggewischt, das sind gerade die Funktionen U und V, die sind in L2 und die Ableitungen sind auch noch in L2 bis zur Kartenkomponente. Das heißt, zu jedem U gehört erstmal eine L2-Funktion U. Also was Sie hier auf jeden Fall nehmen könnten, wäre das L2-Skalarprodukt. Das würde auch erstmal klappen und Ihnen ein Skalarprodukt definieren. Also nehme ich das Integral über Omega U von X mal V von X dx, dann ist das Ding ein Skalarprodukt, weil das ist auf dem größeren Raum L2, ihr HK Omega ist in L2 und wenn Sie auf einem größeren Raum die Skalarproduktaxiome erfüllt sind, sind Sie natürlich auch auf dem kleineren Raum erfüllt, trivialerweise. Das Problem ist, mit diesem Skalarprodukt würde das HK nicht vollständig werden. Also wenn Sie etwas haben, was in diesem Skalarprodukt eine Folge, die immer näher aneinander rückt, dann wäre die eine L2-Cauchy-Folge, die würde in L2 konvergieren, aber die würde der Grenzwert, da müssten die Ableitungen nicht mit konvergieren. Es könnte sein, dass das gegen was konvergiert, wo die Ableitungen nicht mit konvergieren. Und damit die Ableitungen mit konvergieren, brauchen wir nicht nur das L2-Skalarprodukt, sondern wir packen dazu all die L2-Skalarprodukte der Ableitung. Das heißt, wir nehmen dieses Ding hier mit allen möglichen Ableitungen, das L2-Skalarprodukt. Und alle möglichen Ableitungen heißt Summe über alle Betrag Alpha kleiner gleich K. Und dann kriegen wir was raus, was ebenfalls offensichtlich ein Skalarprodukt ist. Also es ist dadurch, dass Sie da nur Summen von Skalarprodukten gemacht haben, übertragen sich die Axiome wieder direkt. Und das Ding wird aber auch vollständig werden. Und durch das Skalarprodukt haben Sie dann natürlich eine Norm, nämlich die Norm von U HK Omega ist gerade definiert als die Wurzel von dem Ding mit sich selber multipliziert in diesem Skalarprodukt. Und dann sehen Sie, wenn Sie hier zweimal die U einsetzen, haben Sie die Alpha U mal die Alpha U, gibt also gerade die L2-Norm von D Alpha U. Das heißt, das wäre gerade die Wurzel aus der Summe Betrag Alpha kleiner gleich K D Alpha U zum Quadrat L2 Omega. Und mit dieser Norm ist HK Omega ein Hilbertraum. Dass es ein Hilbertraum wird, rigoros werde ich Sie nächste Woche beweisen, aber Sie sehen schon ein bisschen Handwaving. Also Skalarprodukt werden Sie mir glauben, das ist irgendwie Summe von Skalarprodukten, das wird die Axiome schon erfüllen. Wie ist das mit der Cauchy-Folgeneigenschaft? Nun, Sie wissen, L2 ist ein vollständiger Skalarproduktraum, ist ein Hilbertraum. Das heißt, wenn Sie eine Cauchy-Folge haben bezüglich der L2-Norm. Sie haben eine Folge von Funktionen, die im Sinne dieser L2-Norm immer näher aneinander rücken, dann wissen Sie, da gibt es einen L2-Grenzwert von. Angenommen, Sie haben eine Cauchy-Folge bezüglich diesem Ding hier. Wenn Sie das scharf angucken, dann steht da ja auch U, die U in der L2-Norm drin. Also wenn das hier mit U minus V eingesetzt zusammenrückt, dann muss jeder der einzelnen Summanden zusammenrücken. Das heißt, hier für jeden der einzelnen Summanden ist D Alpha U minus V ist eine L2-Cauchy-Folge. Das heißt, d Alpha U minus V ist eine L2-Cauchy-Folge, das heißt, das Ding konvergiert in L2. Es gibt für jede der Ableitungen das U, also die Folge U und die Folge der Ableitung, alles davon konvergiert jeweils gegen eine L2-Funktion. Was Sie dann noch zeigen müssen, ist, dass diese L2-Funktionen auch zueinander passen, dass also die eine L2-Funktion im Limes der Grenzwert der anderen L2-Funktionen ist. Und das folgt im Wesentlichen daraus, dass Sie bei Distributionen, und wir haben hier ja distributionelle Ableitungsbegriffe dahinter stehen, Ableiten und Konvergenzbegriffe immer vertauschen können. Von daher klappt das Ganze und dieses Ding gibt dann tatsächlich einen Skalarproduktraum. Das Ganze machen wir in der nächsten Woche rigoros. Lassen Sie mich an der Stelle noch kurz motivieren, wie die Vorlesung weitergeht. Wir werden, wie schon angesprochen, machen wir hier das Nötigste, was wir brauchen aus der Theorie von partiellen Differentialgleichungen. Und der Weg wird der folgende sein. Also wir haben diesen Start mit unserer Gleichung k von x u' von x' Strich gleich zum Beispiel 0, die uns so als Motivation diente, warum wir gerne sprungende Dinge ableiten wollen. Wir haben die Distributionen eingeführt, das Ganze war, das hat uns erlaubt, alles abzuleiten. Jetzt können wir aber nicht mehr alles multiplizieren. Also führen wir die Sobolev-Räume ein, rudern ein Stück zurück, wo wir das, was wir noch multiplizieren wollen, auch tatsächlich multiplizieren können. Das heißt, unser U' ergibt Sinn für eine H1-Funktion. Also wenn U in H1 ist, dann ist U' von x in L2. Dann ist die Multiplikation mit k von x ist vernünftig definiert, ist nämlich dann ebenfalls in L2. L2-Funktion mit was beschränkt multipliziert bleibt L2, k ist in L unendlich zum Beispiel. Und das heißt, die nochmal, das Ding dann nochmal abgeleitet, also die Klammer geht bis hier, und das Ding dann nochmal abgeleitet, das ist die Ableitung von der L2-Funktion. Das heißt, das ist dann eine Distribution. Und auf die Art und Weise haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf der einen Seite haben wir diese Gleichung in einem sehr allgemeinen Sinne interpretiert, so allgemein, dass es uns erlaubt, mit Sprungfunktionen hier einzusetzen bei dem K. Und der andere große Vorteil ist der, dass wir uns in Hilbert-Räumen bewegen, denn unsere unbekannte Funktion lebt jetzt in einem Hilbert-Raum, wo wir diese ganze wunderbare mathematische Struktur zur Verfügung haben. Die können Sie jetzt noch nicht schätzen, die werden wir in ein paar Wochen zu schätzen lernen. Wenn wir zum Beispiel einen Existenzbeweis führen, dann werden das Dinge sein, wo wir dieses Skalarprodukt, die Norm, die Vollständigkeit ganz, ganz massiv ausnutzen werden und womit dann der Beweis, dass die Lösung davon existiert, auf einmal ganz, ganz einfach werden wird. Im Vergleich dazu, vergleichen Sie es immer, wie es letztes Semester war, mit der Numerik von Differentialgleichungen, wo wir probiert haben, im klassischen Lösungsbegriff zu zeigen, dass Lösungen existieren, da hatten wir im Prinzip keine Chance, das bei partiellen Differentialgleichungen zu zeigen. Und hier durch diese Kombination aus den schwachen Ableitungen und den Hilbertraummethoden wird der Beweis, wird so eine, weiß ich, eine halbe Seite bis Seite sein. Wenn wir die richtigen Strukturen haben, ist der Beweis dafür, dass die Lösung existiert, eindeutig ist, dass die numerischen Verfahren konvergiert, wird alles ganz, ganz schnell und ganz, ganz einfach sein. Die große Arbeit steckt da drin, uns erstmal diese Strukturen aufzubauen. Ja, das alles dann ab nächster Woche und ich danke Ihnen fürs Zuhören.